Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, die Plattform um 16 Uhr. Heute mit euch am Mikrofon Frank Rieddorf. Und selbstverständlich haben wir wie immer in der Plattform einen Gast dabei. Heute haben wir jemanden von der Polizei und ich begrüße sehr herzlich vom Referat Prävention den Marc Leier. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Frank.
Du warst noch nicht bei uns, lieber Marc, drum stell doch mal ganz kurz dich und stell auch doch mal ganz kurz das Referat Prävention vor, denn du bist ja bei der Polizei, aber du sitzt jetzt hier, für alle Hörer kann ich das sagen, als ganz normaler Zivilist, zumindest optisch.
Ja, das stimmt. Also mein Name ist Marc Leier, das hast du schon richtig erkannt. Ich bin beim Referat Prävention und Prävention, das wissen wir alle, bedeutet so viel wie Aufklärung und Vorbeugung. Das heißt, wir vom Referat Prävention, wir versuchen Leute zu sensibilisieren und aufzuklären, damit Menschen erstmal gar nicht erst Täter und Opfer von Straftaten werden. Also wir versuchen Straftaten zu verhindern. Und die andere Hauptaufgabe von der Polizei ist auch natürlich, Straftaten aufzuklären.
Mhm. Machst du jetzt in dem deiner Aufgabe überhaupt nicht, sondern du bist eher also ausschließlich in der Verhinderung da, in der Prävention, die derzeit aktuell ausschließlich digital stattfindet, oder?
Ja, momentan aufgrund der Corona-Pandemie werden viel Veranstaltungen von der Prävention online durchgeführt. Also unsere Zielgruppen bei der Prävention sind vorwiegend Schulen und da gehören natürlich nicht nur die Kinder dazu, sondern auch die Eltern und die Pädagogen. Dann haben wir natürlich weitere Zielgruppen bei der Prävention, Senioren, da geht es dann um Betrugsdelikte, um Senioren zu schützen. Und natürlich ist auch die Verkehrsunfallprävention auch bei uns mit angegliedert. Das kennt jeder aus seiner Jugend, noch die Radfahrausbildung, also dieser Fahrradführerschein, der gehört auch zu uns. Das machen wir alles wir.
Man kann aber jetzt nicht dich sozusagen direkt buchen, bei der Polizei anrufen und sagen, den Herrn Leier hätte ich gerne, sondern es läuft immer, dass du dir sozusagen Schulen oder Klassen raussuchst und die dann mit deinem Wissen beehrst. Oder nimmst du auch Anfragen von Leuten entgegen sozusagen?
Es kommt immer dran, was für Leute es sind. Wenn die Leute aus der Schule kommen, dann sehr gerne. Also wir haben ein Angebot. Das kann man auf der Homepage vom Polizeipräsidium einsehen. Wir haben ein Angebot für Schulen aufgestellt. Das geht von der Grundschule oder vom Kindergarten, von der Vorschule eigentlich, bis in die weiterführenden Schulen, bis in die Berufsschulen, also Klasse 13, haben wir entsprechende Angebote. Und wenn da eine Schule Bedarf sieht oder ein Träger, dann kann der sich bei uns melden. Da gibt's Formulare, da kann man sich direkt bei uns melden und dann gehen wir in Kontakt und planen dann diese Veranstaltung mit den Leuten.
Mhm, genau, aber Einzelpersonen dann natürlich nicht, ne? Das würdet ihr nicht schaffen vom Aufwand her.
Man darf sich jederzeit bei uns melden, dass wir versuchen immer abzuklären. Wir haben, also bei uns gibt's Pflichtthemen, die müssen wir bedienen und das sind zum Beispiel ist die Zielgruppe Schule. Wenn die sich melden, dann müssen wir einfach versuchen, alles möglich zu machen, dass wir auch da den Bedarf decken können. Und wenn sich jetzt zum Beispiel Vereine oder andere Einrichtungen bei uns melden, die das ebenfalls als sehr sinnvoll und zielführend empfinden, dass wir eine Präventionsveranstaltung durchführen, dann kann sich trotzdem melden und wenn wir Kapazitäten haben, dann versuchen wir das auch durchzuführen.
Und es läuft dann über die Homepage vom Polizeipräsidium Ulm bei der Prävention.
Ganz
sehr schön. Jetzt gehen wir mal ins Inhaltliche. Die meisten Themen, die wir heute haben, spielen sich im digitalen Raum ab, auch wenn es nicht alles ganz neue Themen sind. Das erste Thema ist sozusagen das älteste Thema, denke ich mal, was schon auf dem Markt ist, aber das neue Dimensionen angenommen hat jetzt mittlerweile. Thema Pornografie gibt's ja schon immer, beschäftigt die Polizei ja, denke ich mal, schon länger. Ja. Aber was ist jetzt gerade aktuell da neu? Was kommen da für neue Probleme durch digitale Sachen dazu?
Also ja, das stimmt. Die Pornografie ist ein altes Thema. Das Problem bleibt gleich, nur vielleicht ist die Form hat sich geändert. Das große Problem, das wir haben, ist eben, dass schon sehr viele junge Menschen sehr früh an Pornografie gelangen können aufgrund vom Internet, vom Smartphone. Also jeder hat heutzutage einen Hochleistungscomputer in der Hosentasche, 3-mal, 4-mal draufgeklickt, dann kann ich mir einen Pornofilm anschauen. Für uns Erwachsene, okay, wir können das einsortieren. Wir Erwachsene wissen, wie wir mit Pornografie umgehen müssen. Wir wissen, das wird mir vorgespielt, da steckt viel Schauspiel drin, da steckt viel Fiktion drin. Das muss nicht immer der Realität entsprechen. Da wird viel Gewalt gezeigt in der Pornografie, da werden Frauen unwürdig dargestellt. Das wissen wir als Erwachsene, weil wir eben den Vergleich haben zur real stattfindenden Sexualität. Das haben Kinder aber nicht. Diesen Vergleich haben Kinder nicht. Und da besteht die große Gefahr, dass Kinder, die Pornografie konsumieren oder vielleicht in jungen Jahren schon sehr viel Pornografie konsumieren, eine falsche Vorstellung von Sexualität bekommen. Und das ist eine der großen Gefahren. Lassen wir mal das Strafrechtliche außen vor. Das ist ein gesellschaftliches Problem dann. Wenn wir jetzt aber an Strafrecht denken, ist es einfach, dass Kindern keine Pornografie zugänglich gemacht werden darf innerhalb von Deutschland. Und damit meine ich zum Beispiel auch per Messenger an jemanden schicken. Also wenn ich ein Porno-Bild oder ein pornografisches Video an jemanden versende per Messenger oder über Social Media, darf der Empfänger halt nicht unter 18 Jahre sein. Das regelt das Jugendschutzgesetz.
Also aber rein rechtlich gesehen, als Erwachsener darfst du die konsumieren, darfst du die anschauen, du darfst sie auch weitergeben. Da gibt es natürlich sicherlich auch Einschränkungen, weil es gibt ja dann natürlich auch Kinderpornografie, ne? Dann ist natürlich wieder, das ist natürlich anders da. Aber als Erwachsener darf ich das weitergeben. Wenn ich jetzt das dir schicke, ist rechtlich gesehen keine Schwierigkeit. Gebe ich das jemand unter 18-Jährigen, mache ich mich strafbar.
Ganz genau. Und da gibt's aber eine kleine Einschränkung. Die Person, die von mir die Pornografie geschickt bekommt, muss damit auch einverstanden sein. Also sie darf nicht einfach Pornografie an irgendjemand schicken, der das nicht will. Das kann auch schon strafbar sein. Also als Erwachsener, ja, über 18 darf ich Pornografie auch selber herstellen. Ich darf mich auch selber filmen und fotografieren. Das ist völlig in Ordnung. Ab 18, unter 18 eben nicht. Und unter 14, da haben wir das große Problem, wenn sich unter 14-Jährige nackt fotografieren oder abfilmen, dann stellen die nicht nur Pornografie her, dann stellen die Kinderpornografie her. Und da wissen wir alle, dass das schwere Straftaten darstellt und das Versenden, nicht mal das Erstellen erlaubt ist, in keinem Land der Welt.
Das bedeutet, alle unter 18-Jährigen, die dürfen auch untereinander das nicht verschicken. Das heißt, wenn ich sage, ja, die sind ja beide 16, ist ja gleiche Altersgruppe, ist trotzdem illegal. Also das ist verboten.
Rein rechtlich, ja.
Okay, genau. Und wichtiger Faktor ist auch immer noch das Einverständnis. Also das heißt, man ist nur dann im grünen Bereich, wenn die über 18 sind und wenn man die Einwilligung des anderen hat. Dann greift die Polizei nicht an, dann interessiert es euch nicht. Das ist eine gesellschaftliche Sache, kann man auch diskutieren, aber das interessiert euch nicht. Wichtig für dich sind jetzt die unter 18-Jährigen. Was rätst du jetzt den Eltern, die natürlich genau diese Problematik haben? Oder sag mal, erreicht ihr auch die 14-Jährigen, dass ihr dann ein Verständnis schaffen könnt? Ist sowas überhaupt möglich?
Also, was rate ich den Eltern? Also, wir führen natürlich auch zu diesen Themen Elterninformationsveranstaltungen durch, die natürlich auch über die Schule organisiert werden. Und da sprechen wir das Thema schon auch intensiv an. Letztendlich, es hängt alles an den Eltern. Ja, eine entsprechende Medienkompetenz, die Kinder eigentlich heutzutage unbedingt brauchen, wenn sie ein Smartphone in die Hand kriegen oder zu Hause Tablets und Konsolen oder PCs zur Verfügung haben, die Medienkompetenz können sie nur bedingt über die Schule erlangen und auch nur bedingt über die Polizei. Also Pädagogik machen wir ja eigentlich gar nicht. Es bleibt aber uns manchmal nichts anderes übrig. Aber die Medienkompetenz, wie gehe ich korrekt mit dem Internet und den Inhalten und den Möglichkeiten, die sich mir da bieten, wie gehe ich damit um? Das muss ein Kind von früh ab lernen. Am besten in dem Moment, in dem ich das Kind schon an ein Smartphone, an ein Tablet heranführe. Und das muss man halt auch nachholen. Und wenn natürlich zu Hause ein gutes Familienklima herrscht, wo man über Probleme auch offen sprechen kann. Das ist ja der Wunschtraum von uns allen, ja. Ich finde, wenn das so stabil ist, dann kann ich auch unangenehme Themen wie die Pornografie ansprechen. Und es muss angesprochen werden. Wenn jetzt Kinder natürlich so etwas geschickt bekommen, ja, davor kann niemand das Kind schützen. Sind wir mal ehrlich, ich kann nicht ständig das Mobiltelefon von meinem Kind übermachen. Das geht nicht. Das Kind bekommt per Messenger ein Video zugeschickt. Das ist ein schwarzer Hintergrund. Da ist vielleicht noch ein weißes Play-Zeichen drauf. Bis zu dem Moment weiß ich selber nicht, was ist das für ein Inhalt von diesem Video. Und dann druckt das aufgrund der Neugierde, weil das vielleicht von einem Bekannten kam oder einem Freund oder einer Freundin oder in einer Klassengruppe vielleicht versendet wurde, wo ich den Leuten ja auch vertraue, dann drücke ich auf Play und jetzt sehe ich so einen pornografischen Inhalt. Davor können wir das Kind nicht schützen. Das geht nicht. Das können die Eltern, die Lehrer und die Polizei nicht. Das funktioniert nicht. Allerdings können wir vielleicht das Kind so weit bringen, dass es dann weiß, wie geht es mit sowas um. Also zum Beispiel, wenn das Kind das angeschaut hat oder vielleicht vorher weggeklickt hat, weil es vielleicht zu eklig war, dass es einfach von sich aus dieses Video löscht. Und nicht weiterleitet. Weil das Weiterleiten an einen Gleichaltrigen wäre ja wiederum strafbar. Mhm. Das Bekommen, wenn das Kind dieses Video bekommt, ist ja schon eine Straftat. Egal von wem. Man muss dem Kind auch ganz klar sagen, du hast bis hier, wenn du das angeguckt hast, keinen Fehler gemacht. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist erst ein Fehler, wenn du es weiterleitest. Mhm. Wenn das Kind aber dann so weit Bescheid weiß, okay, ich habe das jetzt gesehen, das war blöd, das war eklig, das war schlimm vielleicht, ja, oder ich habe Angst dadurch, dann lösche ich es lieber. Wenn es komplett gelöscht ist vom Smartphone, dann kommt das Kind nicht in die Versuchung, es irgendwie weiterzuleiten.
Das heißt, man bräuchte so eine Art Handyführerschein. Man lässt ja auch sein Kind nicht mit dem Fahrrad fahren, ohne vorher zu üben in den Straßenverkehr. Und genau das gleiche im digitalen Verkehr muss man die Kinder auch heranziehen und soll sie nicht sich selber überlassen nach dem Motto, ja, jetzt läufst du mal zur Schule, da wirst du schon irgendwie hinkommen, kriegst du schon hin. Macht ja auch niemand, ne?
Ja, das ist ein perfektes Beispiel, das versuche ich Eltern auch immer zu erklären. Der erste Tag, an dem das Kind zum Kindergarten gegangen ist, hat man auch nicht gesagt, hier ist die Tür, die Haustür, du gehst jetzt da raus, läufst über die große Hauptstraße rüber, gehst zweimal rechts, zweimal links, dann kommt nochmal eine große Hauptstraße und dann geradeaus in den Kindergarten rein. Nein, man hat das Kind an die Hand genommen, man ist über die Straße, ist den Weg zigmal abgelaufen, hat erklärt, wie man sich verhalten muss im Straßenverkehr. Man hat erklärt, wo sind Gefahren, wie muss ich reagieren, wenn irgendwas passiert, was kann ich tun, um Gefahren auszuweichen. Irgendwann hat man so viel Vertrauen in das Kind geschaffen, dass man sagt, ich glaube, jetzt kann unser Kind alleine in den Kindergarten gehen. Und genau so sollte man mit dem Smartphone auch umgehen, also mit der digitalen Welt. Ranführen, zeigen, wo sind die Gefahren, was kann passieren, wie kann ich gesund damit umgehen. Kinder können selber Konflikte lösen, das muss uns bewusst sein. Bis zum gewissen Grad schaffen die das, selber zu lösen, Konflikte. Und ich glaube, so viel Vertrauen darf man auch in die Kinder bringen. Ab einem gewissen Grad, wenn es natürlich dann um Erpressung oder Mobbing dann als Folge geht, klar, dann brauchen es ja einen anderen Menschen, der hilft, natürlich. Und die ersten Ansprechpartner sollten immer die Eltern sein. Also wenn jetzt so auch so ein Kind einen pornografischen Inhalt geschickt bekommen hat, sollen die Eltern Ansprechpartner sein, ansprechbar auch für das Kind. Wenn es jetzt das Video nicht löscht und sagt, Mama, ich habe da was gekriegt, was ist das? Ja, dann soll da dieses Verhältnis da sein, dass das Kind auch die Möglichkeit überhaupt hat, dahin zu gehen zu den Eltern und zu sagen, was ist das? Vor allem, wenn das von jemand Unbekannten kommt, so ein Video.
Wir kommen jetzt zu zwei Spezialbereichen, neue Themen, die sich aktuell bei euch aufgetan haben. Das eine nennt sich Sexting. Was ist das denn überhaupt?
Ja, Sexting ist letztendlich ein zusammengesetztes Wort aus Sex und Texten, also Chatten, und bedeutet eigentlich nichts anderes wie das Versenden von Nachrichten mit erotischem Inhalt, wo auch Bilder und Videos dazu gehören.
Und es ist ein neues Phänomen, das jetzt um sich greift, weil es technisch jetzt auf einmal geht, ganz viele Sachen zu duplizieren und zu verschicken.
Ich sag mal, neues Phänomen, seit es die Smartphones gibt und Messenger-Dienste, also schon eine Dekade alt, ja, aber es kommt halt schon seit Jahren bei unseren Kindern auch an. Also ich rede hier von Kindern, also vor dem Gesetz muss man denken, Kinder vor dem Gesetz sind alle Personen unter 13. Unter 14, Verzeihung. Und da findet es schon statt. Und das ist das große Problem, weil Sexting an und für sich ist erlaubt. Wir haben vorher bei der Pornografie schon gesagt, wenn jemand über 18 ist, darf er Pornografie herstellen. Also wenn ich mit jemand chatte und mich nackt fotografiere oder bei der Selbstbefriedigung filme und das dann an denjenigen und diejenige schicke und die ist damit einverstanden, die andere Person, dann ist es in Ordnung. Aber ich bin über 18 Jahre und darf Pornografie herstellen. Unter 18 ist es problematisch und unter 14 eben extrem problematisch, also ganz klar verboten, weil es eben Kinderpornografie ist.
Und was beobachtet ihr da für Tendenzen? Was passiert da im konkreten Ablauf?
Ja, also zunächst muss man ja sagen, was die Polizei mitbekommt, ist ja nur die Spitze des Eisberges, weil die Polizei bekommt nur solche Sachverhalte mit, wo dann auch ein großes Problem entsteht. Die meisten, sag ich mal, Sexting-Sachverhalte werden der Polizei gar nicht bekannt. Also da gibt es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Aber die Kinder, also ja, ich sag mal so, Kinder ab 12, 13 kommen in die Pubertät. Das wissen wir alle selber. Der Körper verändert sich. Es entsteht eine Entwicklung. Es steht auch die Neugier an der Sexualität. Früher hat man es ausprobiert, indem man irgendwie in der Klasse vielleicht einen Brief geschrieben hat, wen findest du am schönsten und am süßesten, dann musste man halt Kreuzchen machen und heute mache ich halt ein Foto und verschicke das und gucke, wie die Leute drauf reagieren.
Und wie kann ich jetzt mein, also ein Foto generell zu machen, ist ja nicht das Problem, aber was ist jetzt die Idee dahinter von der Prävention, die Kinder zu sensibilisieren, die Erwachsenen zu sensibilisieren, das Ganze zu kontrollieren oder in welche Richtung sollte es denn gehen?
Also Kontrolle ist sehr schwierig. Ja, natürlich müssen die Eltern wissen, dass sie die Pflicht haben, ihre Kinder zu kontrollieren und das natürlich in einem gesunden Maße. Es soll natürlich nicht, das Kind soll nicht dazu kommen und sagen, Mama, ich will nicht, dass du mich stalkst. Das soll nicht passieren, aber ein gesundes Maß sollte irgendwo an Kontrolle schon da sein. Was unser Ziel ist, ist einfach, die Kinder so weit zu bringen, dass sie wissen, was kann passieren. Was kann passieren, wenn ihr von euch Nacktfotos oder Videos verschickt, in denen ihr euch selbst befriedigt und das dann an eine Person sendet. Das muss Kindern einfach bewusst sein, sobald ich auf Senden klicke, egal wo ich bin, ob das in sozialen Netzwerken ist, in Messenger, egal was ich mache, ich habe keine Kontrolle mehr, dieses Bild im Anschluss zu bearbeiten, zu löschen, zu verändern, irgendwie Einfluss auf dieses Bild oder Video zu nehmen. Das Bild ist weg und es ist definitiv irgendwo gespeichert. Und wenn ihr mal einen Screenshot macht, dann ist es sogar noch vielfältig gespeichert. Und wir wissen selber, wie schnell sich eine Nachricht über Messenger-Dienste verbreiten kann. Und das kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich habe keine Chance mehr. Und die Kinder, die bei uns, bei der Polizei aufschlagen mit ihren Eltern, die haben halt dann ein großes Problem. Oft ist es dann heftiges Mobbing an der Schule, wenn das Bild irgendwie doch bekannt wird oder es sickert doch irgendwo durch und es verbreitet sich relativ schnell in den Klassengruppen. Oder dass es vielleicht Kriminelle dahinter stecken, die gezielt solche Bilder eben von Kindern wollen, um mehr kinderpornografisches Material zu bekommen und dadurch Erpressungen stattfinden. Also das sind die zwei heftigen Folgen, schweren Folgen, Erpressung oder eben Mobbing. Und dann kommen die Eltern mit ihren Kindern zu uns. Wenn das nicht erreicht ist, glaube ich, sehen viele nicht die Schwelle überschritten, sich der Polizei zu offenbaren.
Also ist das Problem, dass die sogar am Anfang eigentlich freiwillig und auch bereitwillig hergestellt werden, weil einfach die Folgen und die ganzen Sachen, die da dranhängen, überhaupt nicht erkannt werden. Das ist so ein bisschen Problem an der Sache, ne?
Genau, und das ist auch ein großer Unterschied. Also bei Sexting passiert das freiwillig. Die Kinder oder auch Jugendliche fotografieren sich selber nackt, ja. Natürlich spielen da auch viele Gefühle eine Rolle, also vielleicht Lust oder Verliebtheit, ja, das kann gut sein. Das passiert doch freiwillig und vielleicht auch mit dem Versprechen, das sieht auch niemand, das schickst du ja nur mir, du kannst mir vertrauen. Allerdings kann auch so eine Freundschaft in die Brüche gehen, es kann sich ändern, aus Freundschaft kann auch vielleicht Feindschaft werden, und wenn ich natürlich ein Nacktfoto von jemandem auf meinem Smartphone habe, habe ich natürlich einen super Pressungsgrund. Ja. Mhm. Das versuchen wir den Kindern einfach nur bewusst zu machen, was für eine Reichweite ihr Handeln eigentlich haben kann. Ja, das muss ja nicht immer der Fall sein, aber das, was wir erfahren, ist natürlich schon dann gravierend.
Ja, ist klar, weil man ja natürlich die unendlich duplizieren kann. Und wie du gesagt hast, es ist nie verschwunden. Ja, also irgendeiner hat es halt immer. Und Speicherplatz ist ja auch kein Problem. Das heißt, es kann ja auch jahrelang aufgehoben werden, ohne dass es irgendeiner jetzt löschen muss oder sowas. Ne? Was ganz einmal genau in der Welt ist, ist nie weg. Ist natürlich ein Grundproblem im Netz, aber ganz speziell bei diesen Sachen, wenn ich unter 14 bin, noch gravierender, und ich stelle das freiwillig her, gut gemeint, im guten Glauben, kann es trotzdem ganz extreme Auswirkungen haben. Das ist das Thema Sexting, und dann gibt es noch ein neues Ding, von dem habe ich selber noch nie was gehört, das nennt sich Cyber-Grooming. Das ist aber jetzt ein neueres Phänomen, oder?
Jein, vielleicht der Begriff Cyber-Grooming, also Cyber steht immer fürs Internet natürlich, und Grooming ist eigentlich dann die Anbahnung, und Cyber-Grooming steht quasi dafür, dass Erwachsene sich an Kinder oder Kontakt mit Kindern anbahnen, mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs. Man muss hier auch gleich differenzieren, ob der sexuelle Missbrauch jetzt nun in der Realität stattfindet oder virtuell, indem ich das Kind auffordere, mir entsprechendes Bildmaterial zu schicken. Das spielt hier gar keine Rolle. Aber das ist eben auch der große Unterschied zu dem Thema Sexting. Bei Sexting machen die Betroffene das freiwillig. Und im Cyber-Grooming werden sie dazu gebracht. Also die Täter stellen das dann sehr clever an. Die schaffen erstmal eine Vertrauensbasis zu dem Kind. Das kann sehr schnell gehen, aber es kann auch über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen, um eine entsprechende Vertrauensbasis aufzubauen. Und das sind Täter sehr, sehr innovativ. Und es klappt auch bei Kindern. Und wenn dann das Vertrauen mal aufgebaut ist, dann werden die Kinder irgendwann aufgefordert, doch auch mal ein Bild zu schicken und ein Video zu schicken. Und irgendwann werden aus diesen Bildern Video eben auch mal ein Bild in Unterwäsche oder mal ganz nackt. Und so geht es immer weiter, eben bis die Täter eventuell auch Treffen vereinbaren wollen. Sobald das Kind zögern anfängt, wird aber auch eine entsprechende Drohkulisse aufgebaut von den Tätern. Also das ist der Unterschied zum Sexting. Es wird eine Drohkulisse aufgebaut, wo dann dem Kind gesagt wird, also wenn du das nicht machst, dann passiert deinen Eltern was, oder ich weiß ja deine Adresse, dann komme ich zu dir nach Hause und ich bring dich um. Also es werden richtig heftige Drohungen ausgesprochen gegenüber beispielhaft dem 12-jährigen Kind. Und dann machen Kinder weiter mit dem Ganzen, und da müssen die Eltern einfach Bescheid wissen, wo bewegt sich mein Kind, wo ist mein Kind unterwegs, mit wem chattet es. Und ich glaube, wenn man da ein gesundes Verhältnis zu Hause hat, kann man da durchaus auch mit dem Kind drüber sprechen.
Aber dann wird es ja wieder auf die Kontrolle herauslaufen irgendwie, oder? So ganz ohne Kontrolle geht es dann doch irgendwie nicht bei solchen Sachen.
Ich sage ja, eine gesunde Kontrolle sollte schon irgendwie da sein. Also wir gehen ja auch in die Schulen und reden mit den Schülern. Also gerade dieses Thema ist bei uns in der Klasse 7 angesiedelt. Da sind die Kinder so, sag ich mal, 12, 13. Das ist genau das Alter, das wir jetzt gerade angesprochen haben. Und wenn ich da die Kinder frage, wer hat denn zu Hause Regeln? Wer kann denn mit den Eltern sprechen? Da melden sich sehr viele Kinder. Ja, meine Eltern haben mir schon Regeln aufgestellt mit dem Smartphone. Zum Beispiel, ich darf nur so lange am Display sein, oder um so und so viel Uhr muss ich es wegtun. Ich darf es am Esstisch nicht benutzen oder. Da gibt's ganz, ganz viele Regeln. Da sind Eltern auch sehr kreativ. Und es gibt viele Kinder, die tatsächlich auch sagen, ja, ich habe kein Problem, wenn meine Eltern ab und zu unter der Woche unangekündigt mein Handy anschauen wollen, weil ich habe nichts zum Verbergen.
Mhm. Aber hat man jetzt bei diesem Cyber-Grooming, ist da nicht so eine gewisse Machtlosigkeit? Weil wenn Erwachsene extra diese Machtstellung, die sie haben, ausnutzen und gezielt unerfahrene Kinder in diese Position bringen, haben die natürlich eine viel stärkere Erfahrung. Und es ist natürlich, die Kinder sind denen ja ausgeliefert. Das war ja früher auch so, nur gab es diese Situation wesentlich seltener, weil da musste das Kind ja allein mit dem sein. Das gab es natürlich auch schon. Nur jetzt das Digitale, das macht es den Tätern ja deutlich einfacher. Ne? Haben wir da nicht eine gewisse Machtlosigkeit, wo man fast gar nicht mehr rauskommt, wenn es einer drauf anlegt?
Für das Kind jetzt.
Für das Kind oder für die Erwachsenen halt auch. Oder die Eltern jetzt, meine ich dann, ne?
Ja, also das ist wirklich ein heikles und schwieriges Thema. Es wurde, letztes Jahr wurde das Gesetz geändert, dahingehend, dass jetzt, es reicht schon für den Tatbestand aus, also ein Täter begeht die Straftat, wenn er nur glaubt, mit einem Kind zu kommunizieren. Also ob dahinter jetzt ein Ermittler steckt oder der Vater oder die Mutter, also ein erwachsener Mensch, das spielt gar keine Rolle. Sobald der Täter glaubt, dass ein Kind sich dahinter verbirgt, macht er sich schon strafbar. Und das sollte eigentlich die Täter schon abschrecken, aber das tut's leider nicht. Und deswegen ist umso wichtiger, da die Eltern aufzuklären, einfach zu wissen, was macht mein Kind, und mit meinem Kind darüber zu sprechen, wenn dir irgendwie mal was blöd vorkommt. Also wenn du mit jemand chattest, weil chatten ist völlig okay, finde ich, wenn man über Themen spricht, Hobby oder ja, wenn ich Fußball spiele, dann kann ich über Fußball chatten, das ist völlig in Ordnung. Nur es geht halt niemand was ein, bei welchem Verein spiele ich. Weil diesen Verein gibt es unter Umständen nur einmal und dann weiß der Täter schon was von mir. Also über allgemeine Themen zu sprechen ist völlig okay, aber ich muss halt meinem Kind irgendwie beibringen, wenn dir irgendwann was blöd vorkommt, eine Frage, und du denkst, das ist komisch, komm doch zu mir und frag mich einfach.
Also sind wir wieder bei der klassischen Erziehung, die Kinder begleiten, egal ob das jetzt digital oder analog früher war, und im Zweifelsfall die Kinder die Rücksprache mit denen halten und die Erwachsenen erklären den Kindern, was Sache ist, weil sie es natürlich aufgrund der mangelnden Erfahrung nicht wissen können. Das ist das, was man machen kann.
Und das ist natürlich schwer.
Das ist schwer, richtig. In den Bereichen natürlich ist es besonders schwer, aber es ist immer schwer, wenn ein Erwachsener die Machtposition ausnutzt. Das ist natürlich generell eine ganz schwierige Situation, ob das jetzt analog oder digital ist. Jetzt bist du von der Prävention, aber du bist ja von der polizeilichen Prävention. Und jetzt haben wir noch eine Sache, die wichtig ist zu sagen. Wir haben jetzt ja oft gesagt, was können die Eltern machen, mit den Kindern reden, die denen helfen, so eine Art digitalen Führerschein und sowas. Aber ganz klar ist natürlich auch, es gibt die Polizei, und die Polizei hat natürlich nicht nur die Aufgabe der Prävention, sondern die hat natürlich auch die Aufgabe der Strafverfolgung, und das heißt, Eltern können natürlich auch diese ganzen Sachen zur Anzeige bringen.
Ja, richtig. Und das sollte man auch tun. Wir haben ja vorhin das Thema der Pornografie angesprochen. Also wenn ein Kind eben solche Inhalte zugeschickt bekommt, dann sich auch seinen Eltern anvertraut, dann sollen die Eltern vielleicht auch im Gespräch mit dem Kind entscheiden, erstatte ich Anzeige oder nicht. Und wenn es natürlich von einem Bekannten, also von einem Schulkameraden oder so geschickt wurde, dann hilft vielleicht in erster Linie erstmal ein Gespräch und dann in letzter Instanz die Polizei. Aber wenn das von jemand Unbekannten kam und man nicht weiß, wer das ist, oder man hat die Vermutung von einem jemanden Erwachsenen, was spricht dagegen, da zur Polizei zu gehen und das Ganze anzuzeigen? Letztendlich ist es eine Straftat, wenn ich einem Kind Pornografie zusende. Und wenn man sich dazu entscheidet, zur Polizei zu gehen, immer daran denken, vielleicht, wenn man das per Messenger bekommen hat, einen Screenshot zu machen oder vielleicht auch eine Bildschirmaufnahme als Beweis, weil wir kennen auch alle die Funktion, dass in einem Messenger eine Nachricht wieder gelöscht werden kann. Und somit hätte man wenigstens den Beweis, dass von dieser Nummer das Video um der Uhrzeit geschickt wurde. Und das reicht der Polizei schon, weil wer das geschickt hat, das ist Aufgabe der Ermittlungsarbeit. Und das machen wir. Und das sollten sie tun. Und dann können wir auch was tun. Weil wenn die Polizei keine Kenntnis hat, kann die Polizei auch nicht ermitteln.
Ab wann rufe ich die Polizei? Muss ich dann selber entscheiden? Oder wie ist es, weil vielleicht ja manche Hemmungen haben, gleich die Polizei mit ins Spiel zu bringen?
Also wenn es natürlich um das persönliche Umfeld geht, wenn da was geschickt wurde, was ich nicht möchte, dann muss ich das natürlich schon für mich persönlich erstmal abwägen. Möchte ich denjenigen anzeigen oder nicht? Da würde ich vielleicht erstmal ein Gespräch empfehlen, und wenn das dann nicht fruchtet, kann ich ja dann immer noch den anderen Schritt gehen. Aber wenn das von unbekannten Personen kam, auch in Social Media, wenn ich dort Nachrichten bekomme von unbekannten Personen, die eben entsprechende Inhalte haben, dann kann ich einfach zur Polizei gehen und anzeigen. Ich kann auch zur Polizei gehen und nachfragen. Mhm. Ja, Aber man muss sich halt im Hinterkopf behalten, sobald ein Polizeibeamter Kenntnis von einer Straftat erlangt, ist er per Gesetz verpflichtet, da auch eine Anzeige zu erstatten, er selber.
Deshalb, aber das ist für euch natürlich wichtig, weil nur dann bekommt ihr auch einen Einblick, was überhaupt passiert. Und nur dann kann man auch dafür sorgen, dass solche Dinge irgendwann mal ein Ende haben. Weil wenn man nicht dagegen vorgehen kann, dann kann man natürlich das auch sehr schwer beenden irgendwann mal. Also für die Polizei ist es wichtig. Und einfach nur mal ganz klar zu sagen, diese Option der Anzeige, die gibt es selbstverständlich immer neben der Sache, wie gehe ich mit meinem Kind darüber um. Es gibt ja auch dann den Kindern eine gewisse Sicherheit, weil da erfahren sie ja einen Schutz. Da gibt es etwas, was mich davor bewahrt eigentlich. Ne? Das ist eine positive Sache für die Täter, für die Opfer.
Ja, klar. Ich muss auch nicht zum Polizeirevier gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Internetwache, also eine Anzeige online zu stellen. Das gibt's auch. Da muss ich halt an mich ins Internet, aber das findet man auch alles auf unserer Homepage. Ansonsten muss man halt eine Suchmaschine damit beauftragen. Ziel ist natürlich nicht nur dann denjenigen anzuzeigen, aber Ziel ist natürlich dann auch zu verhindern, dass diese Person noch andere Kinder oder andere Personen dann auch noch anschreibt mit solchen Inhalten.
Genau, also raten wir, lieber mal die Polizei hinzuzuziehen oder das eben erstmal online zu machen. Da ist natürlich auch die Hemmschwelle ein bisschen geringer. Ja, und dann kann man sich da ja mal informieren und schauen, wie es dann in den nächsten Schritten weitergeht. Runden wir jetzt oder schließen wir jetzt den ganzen Bereich Pornografie, Sexualität ab mit dem letzten Thema daraus, Sextortion. Das ist nochmal eine neue Sache, die wir noch nicht so kennen.
Genau, das ist auch ein neuer Begriff, der zusammengesetzt wird eben aus dem Thema, aus dem Begriff Sex und Extortion, das ist das englische Wort für Erpressung. Und da gehen die Täter vor, die bauen Kontakt per Social Media, also auf Social Media Plattformen auf, haben vielleicht als Profilbild eine sehr attraktive Person, ob weiblich oder männlich, spielt jetzt hier mal keine Rolle. Das geht da eher dann um die Zielgruppe, um die Opfergruppe. Also bei Männern sind es dann junge attraktive Frauen und bei Frauen eben junge attraktive Männer. Man versucht dann, also die Täterschaft versucht dann einen Kontakt herzustellen in Form vom Chat. Man chattet dann miteinander. Dieser Chat wird regelmäßig sehr schnell auf eine Videoplattform, Messenger-Plattform verlagert, wo dann auch ganz schnell die Einladung zu einem Videocall, also zu einem, wir kennen jetzt also wie so eine kleine Live-Konferenz stattfindet, wo man sich dann auch sieht. Das wird meistens natürlich von den Tätern professionell manipuliert. Zum Beispiel, die Kamera geht an, man sieht eine Frau, eine attraktive Frau in Unterwäsche, noch ganz schnell die Kamera zudecken und dann, ups, war mein Fehler, dabei ist das alles schon gefaked. Da hockt ein Täter hinter dieser Kamera, den man nicht sieht, nur dieses Video, das eingespielt wurde, ist fake, aber schon denkt man vielleicht, oh, das ist tatsächlich eine Frau, die ist echt und ich kann mit der chatten. Es geht dann schnell in die Richtung natürlich der Sexualität und man soll sexuelle Handlungen an sich vornehmen, Selbstbefriedigung oder etc. Und dabei wird man eben von der Täterschaft gefilmt, natürlich ohne Einverständnis. Und sobald das Video im Kasten ist, wird man mit diesem Video konfrontiert und gleich in der Folge auch erpresst. Da geht es gleich um Beträge von, sage ich mal, wenigen 100 Euro. Der kleinste Betrag, den ich so mitbekommen habe, lag bei 300 Euro. Der höchste Betrag gleich bei 5.000 Euro. Also gib uns das Geld oder wir verbreiten das Video an allen deinen Kontakten und schicken es an alle deinen Kontakte. Und da ist natürlich, das ist ein extrem schambehaftetes Thema, wo viele bereitwillig zahlen. Wir wissen selber, Erpressungen hören nicht auf, weil man zahlt. Erpressungen hören nur dann auf, wenn man die Polizei einschaltet. Das muss jedem bewusst sein. Auch wenn die Täterschaft verspricht, ja, danach lösche ich das Video. Ja, wir wissen selber, versprechen kann ich viel, einhalten tue ich nichts. Unsere Tipps, also die Tipps von der Polizei sind, wenn so etwas passieren sollte, Anzeige erstatten. Kein Geld zahlen und nicht auf die Forderungen von den Tätern eingehen. Ich weiß, es ist schwierig, es ist ein extrem schambehaftetes Thema, haben wir ja schon gehabt, aber das Geld ist weg und die Erpressung hört nicht auf.
Also man hat natürlich gerade bei Unbekannten nie die Garantie, dass es dann damit erledigt ist, wo, was man natürlich hofft, ne? Selbstverständlich. Den ehrlichen Erpresser, das widerspricht sich ja schon, den wird's kaum geben. Das bedeutet, es ist dann die Cash-Cow auf Dauer angelegt. Wenn man einmal bezahlt hat, ist man in der Mühle drin. Heißt aber nicht nur, dass man Anzeige erstatten soll, sondern auch sensibel sein soll, für solche Sachen, wenn das so leicht und schnell passiert, sollte man als normal kritischer Mensch ja immer so ein bisschen fragen, okay, kann das alles wirklich mit rechten Dingen zugehen? Auch wenn man vielleicht dann natürlich in dem Moment in der Euphorie vielleicht ein bisschen weniger den Verstand einschaltet. Das ist natürlich wahrscheinlich das Problem an der Sache, ne?
Ja, zumal, wenn man sowas erkennt, dass das Profilbild dann nicht mit den Inhalten irgendwie passt, die geschrieben werden, oder vielleicht das Profilbild von dem Social Media Account auch nicht mit dem Video Bild übereinstimmt, dann muss ich mir halt schon denken, stimmt das alles, ja? Und wenn das dann auch so schnell geht, da muss man sehr sensibel sein und aufpassen einfach, dass man sich da nicht in solche Situationen begibt. Vielleicht muss man auch die Kamera am Anfang zukleben, bis man Gewissheit hat. Also es muss ja nicht immer ein Täter hinter so einer Kamera stecken, das kann ja auch echt tatsächlich passieren. Vielleicht muss man auch einfach zunächst die Kamera zuhalten, bis man Gewissheit hat, okay, da ist kein Schmuh drin, jetzt kann ich auch die Kamera mal aufmachen. Also das will ich ja niemandem verbieten, nur man muss halt da wirklich sehr vorsichtig sein. Und wenn es doch stattfindet, kein Geld überweisen, kein Geld bezahlen, sondern eher dann den Kontakt abbrechen, die Chatverläufe sichern mit Screenshots, dass man Beweise hat, und den Sachverhalt bei der Polizei anzeigen.
Ist natürlich eine Sache, die generell im Netz gilt. Man hat nie die Gewissheit, dass der Gegenüber so ist, wie er ist. Das ist eine Sache, die man jetzt neu, quasi, wo so neu ist, es gar nicht mehr lernen muss, dass es da natürlich Betrügern relativ viele neue Methoden auf allen Ebenen gibt. Ja, der Prinz, der aus Nigeria, der 1 Million Dollar zu verschenken hat, da denkt jeder, kann nicht ganz so mit rechten Dingen zugehen. Aber das betrifft sie natürlich nicht nur bei diesen Phishing-Mail, sondern eben auch in diesem Zusammenhang sollte man generell immer bei Unbekannten erstmal so eine kleine gewisse Vorsicht einbauen und vielleicht sich so ein bisschen hinterfragen, kann es denn alles so mit rechten Dingen zugehen?
Ja. Genau.
Ja, die Schwierigkeit. Und nicht bezahlen bei den Erpressungen, weil das Problem nicht aus der Welt schafft. 13 Minuten haben wir noch. Kommen wir jetzt noch zu einem Thema, das heute zum heutigen Tag gegen den Rassismus sehr gut passt. Fremdenfeindlichkeit ist ja auch kein neues Thema für euch, Rassismus, Extremismus, aber das kriegt immer neue Dynamik, vor allem auch durch die Messenger-Dienste, weil da kann man ja nicht nur jetzt Pornografie verbreiten, sondern auch andere verbotene Symbole, Nachrichten etc. etc.
Ja, genau. Also es hat eine neue Dimension einfach angenommen. Also das Problem ist weiterhin das gleiche, ja, das Verbreiten von verbotenen Symbolen, verfassungswidrigen Symbolen wie dem Hakenkreuz oder der Doppelsiegrune. Die sind einfach per Gesetz verboten. Das ist eine Straftat, wenn ich sowas öffentlich zeige. Und ja, klar, früher hat man das halt vielleicht an die Hauswand geschmiert oder an die Tafel hingekritzelt und heute verschicke ich es halt als Emoji oder als GIF und denk mir einfach gar nichts mehr dabei. Und das ist das, was so zugenommen hat, auch unter den Kindern und Jugendlichen, dass nicht nur in den Messengern, sondern auch in den sozialen Netzwerken einfach Symbole verbreitet werden, die in Deutschland nun mal einfach strafbar sind, wenn man das öffentlich postet. Müssen wir jetzt natürlich nicht nur an die Symbole denken, sondern auch an Kommentare unter Bildern, die dann rassistisch sind oder volksverhetzend. Das sind alles Straftaten. Natürlich ist da die Beleidigung und die Bedrohung immer mit dabei, wenn ich da einen Kommentar loslasse, wie ich bringe alle Schwarzen um. Ja, dann erfülle ich halt mit diesem einen Kommentar mehrere Straftatbestände von mehreren Straftaten. Und das ist vielen gar nicht mehr bewusst, dass wenn ich etwas im Internet schreibe oder poste oder kommentiere, dass das auch dort strafbar ist. Also nicht nur in der Realität draußen, wenn jemand an mir vorbeiläuft und ich hau dem ins Gesicht, dass es eine Körperverletzung darstellt. Nein, auch wenn ich unter ein Bild schreibe, du Schlampe, dann ist es trotzdem eine Beleidigung. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Vor allem kann ich das sehr leicht nachweisen mit einem Screenshot. Und da sehe ich das eigentlich eher als gesellschaftliches Problem. Ich höre immer wieder, dass man sagt, ja, inzwischen ist es schon toleriert von der Gesellschaft. Wenn da jemand ein Hakenkreuz postet, dann muss ich widersprechen. Dann sage ich, nein, das ist überhaupt nicht toleriert. Und es wird erst dann tolerierbar, wenn die Leute in der Umgebung, die das mitkriegen, also im direkten Umfeld, nichts unternehmen. Also wenn an der Schule ein Hakenkreuz an eine Tafel gekritzelt wird und der Lehrer das nur wegwischt, dann wird es vielleicht in dem Moment tolerierbar. Ja? Aber wenn der Lehrer dann etwas unternimmt und vielleicht auch die Schulleitung mit einschaltet und vielleicht auch die Schüler befragt werden und vielleicht sogar die Polizei einschaltet, natürlich ist es jetzt ein Beispiel, wo vielleicht zu große Kreise zieht, aber nur als Beispiel. Dann ist eine Grenze gesetzt, dann ist es nicht tolerierbar.
Also es ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft dem gegensteuern, weil das ist ja genau die Idee der rechten Kreise, sowas salonfähig zu machen und dann zu sagen, ja, das ist ja gar nicht so gemein, diese Abwiegelungstaktik. Und da müssen wir als Gesellschaft eingreifen und auch ganz klar sagen, nein, das möchte ich nicht so haben. Und da muss man auch ruhig sensibel sein, wobei es natürlich auch manchmal schon wirklich immer an der Grenze entlang geht. Es wird natürlich auch manchmal geschickt gemacht, gerade mit den Äußerungen. Ist es jetzt schon eine Beleidigung oder wird dann als Witz abgetan? Ja, aber da ist jeder Einzelne aufgefordert, um ganz klar Stellung zu beziehen.
Ganz genau. Und ich finde es auch wichtig, also natürlich werden nicht nur die Symbole dann gepostet, die werden in Memes versteckt oder in Sticker eingearbeitet, dass die vielleicht nicht auch gleich auffallen. Aber die Botschaften, die hinter so einem Symbol wie dem Hakenkreuz stecken, die sind ganz klar. Ja, da kennen wir alle diese Botschaften. Und da ist es für mich eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe, da das nicht zu tolerieren und auch nicht salonfähig werden zu lassen. Da muss man dann entweder den Post melden oder ich muss mich an den Anbieter wenden oder wenn für mich eine Schwelle überschritten ist, gehe ich zur Polizei und zeige das an. Mhm. Ja, und da können wir dann gleich weitermachen mit Hasskommentaren und mit der Hate Speech, die halt einfach so im Netz herrscht, also dieser auf Verrohung dieser Sprache, die wir im Internet ausgesetzt sind. Wenn wir das natürlich einfach wachsen lassen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das irgendwann salonfähig wird. Da muss man dagegen vorgehen und das kann nicht nur die Polizei tun. Da sind wir alle, glaube ich, gefragt und alle sind wir Ansprechpartner oder Adressat für diese Aufforderung, dass wir das tun sollen.
Wunderbar, jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, aber ein Thema wollen wir noch ganz kurz ansprechen. Diese Kettenbriefe und Challenges, weil es ja auch ein aktuelles Thema, sogar im Extremfall mit Todesfallfolgen gegeben hat. Die Challenges hat ja harmlos angefangen mit der Ice Bucket Challenge. Das kann aber auch ganz andere Dimensionen annehmen.
Ja, bei den Challenges, die da natürlich in sozialen Netzwerken herrschen, letztendlich eine Challenge ist einfach nur ein digitaler Wettstreit, ja. Da wird halt irgendwas erfunden. Bei der Ice Bucket Challenge haben sich halt Menschen einen Eimer mit Eiswasser übergeleert, ja, und haben dann jemand anders nominiert. Das war noch vielleicht ganz witzig und das ist auch okay, dass man sowas macht. Nur es gibt eben auch Challenges, die eben sehr gefährlich sind, wie die Blackout Challenge, wo sich, wie du gerade gesagt hast, Frank, wo auch ein junges Mädchen dann ums Leben kam in Italien. Die Blackout Challenge ist, die Teilnehmer strangulieren sich bis zur Bewusstlosigkeit und in dem einen schlimmen Fall eben auch bis zum Tode. Und da muss man einfach mit den jungen Menschen sprechen, wie gefährlich das auch sein kann. Also eine Challenge zu machen, okay, ja, wenn es sich um eine witzige oder eine ungefährliche Challenge mit Eiswasser handelt, ja, okay, aber man muss einfach da vorsichtig sein und auch da mit den jungen Menschen, also auch mit Kindern drüber sprechen, wie gefährlich Challenges sein können, ja.
Das Problem ist eben, dass die Kinder in ihrer Entwicklung das natürlich spannend finden, sich auch von den Erwachsenen abgrenzen. Da sind sie in der Regel auch schon so ein bisschen älter. Das sind dann nicht mehr die 12-, 13-Jährigen. Ne? Da wollen sie ja schon selbstständig werden, was ja auf der einen Seite auch gut ist. Ja, aber auf der anderen Seite kann es dann relativ gefährlich werden. Da hilft auch wieder, wie am Anfang, das offene Verhältnis und die Kommunikation mit den Kindern. Was macht mein Kind überhaupt im Netz? Und hat mein Kind das Vertrauen zu mir, dass es damit zu mir kommen kann und sagt so, oh nee, wenn ich jetzt da zu meinen Eltern gehe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, das ist dann im Prinzip ja eine der besten Präventionen.
Ganz genau, ja.
Mhm. Rechtlich gesehen ist es schwierig, oder? Vom rein rechtlichen Standpunkt aus.
Bei den Challenges eventuell ja, bei den Kettenbriefen sieht es ein bisschen anders aus. Jeder von uns weiß, was ein Kettenbrief ist. Also ich bekomme eine Nachricht, da steht irgendwas drin und ganz am Ende der Nachricht steht, schicke diesen Brief oder diese Nachricht innerhalb von 10 Minuten an 10 Personen. Ja. Das kann eine Nötigungshandlung schon mal sein. Ja, wenn da dran steht, schicke das an jemanden, obwohl ich das nicht will, ja, wenn das noch mit der Drohung vielleicht verknüpft wird, sonst passiert ja das und das und das, dann kann das eine Nötigungshandlung sein plus eine Bedrohung. Es gibt ja diese Horrorkettenbriefe, die eben die haben eigentlich nur das Ziel, Kindern Angst zu machen. Und da, das möchte ich eigentlich auch noch ganz kurz ansprechen, diese Horrorkettenbriefe, da ist oft irgendwie ein ekelhaftes Bild von irgendeiner Figur dabei, die schon mal den Kindern Angst macht. Und dann steht irgendwie etwas Blödes in diesem Text, wo auch Kinder Angst kriegen. Und ganz am Ende steht, schicke diese Nachrichten innerhalb von 10 Minuten an 10 Personen. Oder ich warte heute Nacht um 2 Uhr unter deinem Bett. Oder ich komme aus deinem Schrank. Oder ich reiße dir den Fingernagel von den Fingern oder ich beiß deiner kleinen Schwester den Kopf ab. Da kommt irgendwie so eine Drohung. Und schon fühlen sich Kinder genötigt, das aus Angst weiterzuschicken, weil ich ja Angst vor dieser Figur habe. Ich weiß ja, wie die aussieht. Ja, und ich will nicht, dass sie unter meinem Bett liegt. Und man muss auch hier einfach Kindern beibringen, dass das einfach nur eine Angstmacherei ist, dass da nichts dahinter steckt, hinter dieser Drohung. Und da ist eben auch wieder, wie am Anfang schon erwähnt, dass gesunde Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern gefragt, dass ich einfach offen mit meinem Kind darüber sprechen kann.
Wenn man dir so die ganze Stunde zuhört, könnte man ein bisschen Angst kriegen, was es so alles gibt. Aber das sind ja reale Bedrohungen. Deshalb gibt's ja auch die Polizei, deshalb gibt's die Prävention. Ihr könnt alle auf die Homepage gehen von der Polizei hier in Ulm bei der Prävention. Der Marc Leier steht zur Verfügung. Da kann man dich auch sozusagen anfragen und buchen. Genau. Und ich denke mal, es gibt so viele Themen hier, dass wir dich das ein oder andere Mal nochmal hier einladen werden. Jetzt sind wir am Ende angekommen von der Plattform bei Radio Free FM. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Marc Leier von der Präventionsarbeit der Polizei hier in Ulm und ich denke mal, du wirst das ein oder andere Mal wiederkommen. Vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut. Ciao.